Deutschlandfunk Kultur heute.
In diesen Tagen sichert das Alleinsein das Miteinander. Oder anders formuliert, wer jetzt auf Abstand geht, im Maximalfall sogar nur mit sich in den eigenen vier Wänden allein ist, trägt zum Wohl der Gemeinschaft, zur Gesundheit und zum Überleben anderer bei. Die verordnete Isolation dieser Tage ist für viele eine große mentale Herausforderung, für einige aber auch eine Wohltat. So wie für manch einen Protagonisten der Philosophie in der Vergangenheit. Schon Seneca befand, wir werden uns bessern, wenn wir allein sind. Oder Michel de Montaigne, der stellte im 16. Jahrhundert in seinem Essay von der Einsamkeit fest, unsere Seele kann sich selbst Gesellschaft leisten. Wir wollen heute einen philosophischen Blick auf die Einsamkeit und das Alleinsein werfen, und zwar mit dem Philosophieprofessor Dieter Stürmer, der unter anderem an der Universität Bonn Direktor des Institutes für Wissenschaft und Ethik ist und Autor einer Monographie über Jean-Jacques Rousseau. Ihn habe ich gefragt, ob das Alleinsein von Philosophen grundsätzlich positiv beurteilt wird.
Das ist schwierig zu beantworten, weil Einsamkeit eigentlich kein prominentes Thema in der Geschichte der Philosophie ist. Die Beispiele, die Sie genannt haben, spannen einen weiten Raum in der europäischen Philosophie, und dazwischen ist eine Zäsur zu verzeichnen, nämlich zwischen Seneca, Montaigne auf der einen Seite und Rousseau auf der anderen Seite, weil bei Seneca und Montaigne ist Alleinsein, Rückzug oft der Versuch, schlechte Gesellschaft zu vermeiden, Rückzug aus ganz bestimmten Konventionen, die man nicht schätzt. Bei Rousseau sieht die Sache anders aus. Rousseau ist in einem modernen Sinne einsam. Und bei Rousseau sehen wir dieses Einsamkeitssyndrom, was neueren Datums ist. Manche sprechen von dieser Form von Einsamkeit, die uns vielleicht mehr geläufig ist, erst seit dem 18. Jahrhundert. Nicht früher war Einsamkeit nur eben, da sind keine Menschen, oder ein Mensch ist allein ohne andere Person. Diese starke, existenzielle, psychische Bedeutung, die kommt erst so mit dem 18. Jahrhundert, und Rousseau ist bestimmt einer, der das früh und sehr exemplarisch zum Ausdruck bringt.
Kann man also sagen, dass Rousseau in einer gewissen Weise allein sein wollte, um in Ruhe besser nachdenken zu wollen und nicht nur sich sozusagen die anderen vom Leib zu halten?
Nein, das geht noch weiter bei ihm, denn diese Einstellung, die kann man auch bei Seneca und Montaigne sehen. Bei Rousseau ist das bewusste Abkehr. Da ist das eine radikale Kritik an dem falschen Leben, und da sehen wir auch zum ersten Mal dieses Motiv Rückzug in die Natur, was wir vorher auch noch nicht so gekannt haben. Bei ihm ist das schon teilweise obsessiv, und bei Rousseau sieht man auch die Schattenseiten eben einer bestimmten Form von Einsamkeit. Und ich würde auch davor warnen, Einsamkeit so ohne weiteres als eine Form der Tröstung durch Philosophie zu sehen. Einsamkeit birgt auch eine Reihe von Gefahren, und Einsamkeit kompensiert auch nicht etwas, was wir vielleicht im alltäglichen Leben falsch gemacht hatten. Was wir tun, das sind wir. Und davor bewahrt uns auch die Einsamkeit nicht.
Wenn Sie gerade die Schattenseiten bei Rousseau ansprechen, welche waren das konkret bei ihm?
Also völlige soziale Isolierung, Rückzug von Freunden, überzogene Idiosynkrasie, was alle Formen von Konventionen angeht. Zur Verteidigung von Rousseau muss man allerdings auch sagen, er hat Grund gehabt, sich verfolgt zu fühlen. Er ist durch Europa verfolgt worden, er ist beobachtet worden von Geheimpolizei. Also dieses Syndrom bei ihm ist kompliziert, aber ich empfehle nicht diese Rückzug in Einsamkeit von Rousseau, weil die lässt keine anderen Menschen zu.
Also Jean-Jacques Rousseau war in der Tat ein Einzelfall, ein Sonderfall. Würde denn nämlich sonst immer noch wieder gelten, beziehungsweise wie geht man mit dem Satz um, der Mensch, das soziale Wesen?
Ganz genau. Das ist, was Rousseau nicht gesehen hat. Denn die menschliche Person ist durch soziale Eingebundenheit charakterisiert. Sprache, Verhalten, Konventionen, das definiert menschliches Leben. Und es gibt da ja dieses Robinson-Crusoe-Syndrom, da ist das sehr schön zu sehen. Der ist nun wirklich in dem Roman, glaube ich, 20 Jahre allein gewesen. Aber der war immer noch sozial eingebunden, obwohl andere Personen zunächst ja physisch nicht präsent waren, bis dann Freitag kam. Aber er hat sich an die Regeln gehalten, die er mitgebracht hat aus seinem Leben. Und das Verblüffende an diesem Roman von Daniel Defoe ist, und ich hatte ja auf diesen historischen Einschnitt hingewiesen, dass bei ihm nirgendwo große Formulierungen zu finden sind, in denen es heißt, er hat sich einsam gefühlt, er war zerknirscht in seiner Einsamkeit, sondern er tut etwas, er denkt nach. Aber er ist nicht in diesem Sinne existenziell vereinzelt, wie wir das denn bei Rousseau sehen.
Jetzt haben Sie genau dieses Wortpaar aufgegriffen, Alleinsein, faktisch auf der einen Seite, und Einsamkeit als negatives Gefühl. Ist das etwas, was sich auch durchzieht durch die Philosophie, diese Unterscheidung dieser beiden Begriffe?
Eigentlich nicht. Und ich würde auch Einsamkeit nicht nur als negatives Gefühl sehen. Es gibt eine ganze Reihe von positiven Komponenten der Einsamkeit, aber die kommen nicht voraussetzungslos daher. Also wer von der Einsamkeit Nutzen ziehen will, der muss ganz bestimmte intellektuelle, epistemische, moralisch, ästhetische Voraussetzungen haben. Es ist nicht so, dass wir uns einfach in die Einsamkeit zurückziehen und dann begegnet uns da ein vermeintlich wahres Selbst, was es ja in der Form ohnehin nicht gibt. Das ist eine Form der Betrachtung, die eben zu Differenzierungen nötigt. Wir können nicht sagen, da liegt ein Gewinn in der Einsamkeit, sondern es hängt immer davon ab, welches Leben diese Person geführt hat. Und ich sage Ihnen das ganz offen, in der heutigen Situation glaube ich ganz bestimmt, dass für viele Menschen ein erzwungenes Alleinsein zu negativen Formen der Einsamkeit führen kann. Es wird sicherlich aber auch Fälle geben, dass dieses erzwungene Alleinsein zu positiven Formen der Einsamkeit führt. Das hängt aber von den Einstellungen ab und ganz bestimmt auch davon, welches Leben sie führen.
So unterschiedlich jetzt die Beispiele aus der Philosophie sind, über die wir gesprochen haben, Seneca, Montaigne, Rousseau, ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben die jeweils mitgebracht. Uns allen ist jetzt, wie Sie gerade schon sagten, ja gemeint, dass es jetzt eine verordnete Einsamkeit oder zumindest ein verordneter Rückzug ist. Kann die Philosophie dort Lebenshilfe in der aktuellen Situation sein?
Das glaube ich ehrlich nicht, denn die Philosophie ist auch sehr voraussetzungsreich und ich würde auch nicht empfehlen, bei psychischen Belastungen jetzt Seneca zu lesen, unabhängig davon, dass man ihn immer lesen soll, aber nicht sozusagen aus therapeutischen Zwecken. Das sehe ich sehr oft, dass versucht wird, so ein Trost der Philosophie sich aus den Büchern in irgendeiner Form zu erschließen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil eben diese Philosophie als solche immer sehr voraussetzungsreich ist. Man muss bestimmte epistemische intellektuelle Voraussetzungen haben. Und wenn die nicht gegeben sind, dann kann Philosophie durchaus auch Schaden anrichten. Und das haben wir ja auch schon erlebt, dass ganz bestimmte, ich nenne jetzt keine Namen und keine Kolleginnen und Kollegen, dass ganz bestimmte Klassiker und Kulte hervorgerufen haben, die für die psychische Ausstattung denn derjenigen, die sie gelesen haben, nicht sehr hilfreich gewesen ist. Nein, ich würde jetzt nicht dazu aus Gründen der Kompensation des Alleinseins zu philosophischen Klassikern raten. Diese kann man zu jeder Zeit lesen. Der Trost, der vielleicht in der Einsamkeit liegt, ist, dass man drüber nachdenkt, was einem im Leben wichtig ist und ob der Satz, du musst dein Leben ändern, für einen gilt oder nicht. Das kann ja auch positiv und negativ sein. Jemand kann sagen, also ich führe eigentlich ein richtiges Leben und ich warte, bis sich diese Dinge wieder klären. Und der andere kann das zum Anlass nehmen und zu sagen, ich muss dies und jenes korrigieren. Aber das, und da enttäusche ich Sie vermutlich als Philosoph, würde ich nicht empfehlen, dass die Philosophie im Schnellkurs das Alleinsein in irgendeiner Hinsicht kompensiert. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, damit das nicht so negativ klingt, wir sind ja nicht allein. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, soziale Kontakte auch jenseits von physischer Präsenz aufrechtzuerhalten. Das tun ja auch viele Leute. Das ersetzt nicht alles, aber in vielerlei Hinsicht bevölkern wir doch auch unser Arbeitszimmer, unsere Wohnung, selbst wenn wir allein sind, mit vielen Geistern und Gestalten, lebenden Personen, Erinnerungen. Und da können Philosophen wie Künstler, wie Musiker oder viele andere mehr, was in diesem ästhetischen Bereich zuzurechnen ist, einen großen Gewinn für die einzelne Person darstellen.
Also doch ein bisschen zuversichtlich. Über die Philosophie der Einsamkeit und über die Einsamkeit von Philosophen habe ich mit Dieter Sturmer von der Universität Bonn gesprochen.